Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Vor zwei, wenn du das hörst, wahrscheinlich drei Wochen ist der Wirtschaftsnobelpreisträger und Psychologe Daniel Kahneman im stolzen Alter von 90 Jahren gestorben. Das ist ein trauriges Ereignis. Auf der anderen Seite, mit 90 Jahren und einem so wirkungsvollen Leben kann man vielleicht auch, anstatt traurig zu sein, ein bisschen zu feiern, was für tolle Dinge, die ja auch für das, womit wir uns hier beschäftigen, wie wir mit Agilität, mit Unsicherheit umgehen, ganz entscheidenden Forschung von Daniel Kahneman, was das in der Welt bewirkt hat. Und von daher will ich das jetzt hier gar nicht so traurig machen, sondern eher ein bisschen positiv und die Gelegenheit aufgreifen, über ein Thema zu reden, das ganz essentiell in der wissenschaftlichen Arbeit von Daniel Kahneman war. Weil Daniel Kahneman war der Erste, der das zumindest in diesem Umfang, ich vermute nicht, dass das der Erste war, dass der dieses Phänomen beschrieben hat, aber der Erste, der die sehr systematisch erforscht hat, die sogenannten Biases, die Cognitive Biases, also sozusagen systemische Denkfehler, die unser Gehirn macht, meistens aus guten evolutionären Gründen, die erforscht hat, deren Herkunft erforscht hat mit dem schnellen Denksystem und dem langsamen Denksystem, was ja auch dann bei so Themen wie Visualisierung eine ganz entscheidende Rolle spielt, und die beschrieben, erforscht und uns damit eben ein bisschen Werkzeug auch gegeben, diese Denkfehler zu versuchen zu vermeiden. Und genau darüber will ich heute sprechen mit dir. Ich habe mir eine kleine Anzahl dieser Biases, dieser systemischen Denkfehler in unserem Gehirn rausgenommen und möchte einfach mal ganz leicht ein bisschen drüber sprechen, wie können wir die vermeiden, wie können wir die vielleicht auch nutzen, gegenüber anderen natürlich, was nicht immer total nett ist, aber man sollte das auch wissen, aber eben vielleicht auch sich selbst gegenüber. Und damit will ich jetzt einfach anfangen, und das Erste, womit man anfängt, ist natürlich das Anchoring, weil da geht es nämlich genau um diese erste Information, die man bekommt. Was ist Anchoring? Anchoring beschreibt den Effekt, dass wenn wir eine bestimmte, insbesondere bei messbaren Dingen, eine bestimmte Information, eine bestimmte Zahl am Beginn einer Diskussion, eines Prozesses in den Raum stellen, diese als eine Art Anker wirkt. Das heißt, dass alles andere, was danach kommt, an dieser Zahl oder an dieser Information gemessen wird, selbst wenn sie eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und ich habe ohne dieses Anchoring zu kennen, das schon ganz früh in meinem Leben eingesetzt. Nicht ganz früh, aber schon sehr früh, ohne dass ich das überhaupt wusste. Und zwar habe ich so während der Oberstufenzeit habe ich in einem Elektronikfachmarkt gearbeitet. Wer alt genug ist, das noch zu kennen, die sogenannten Quellemärkte, die zu dem von Sandhaus Quelle gehört haben. Auf der Zeile in Frankfurt habe ich nachmittags Computer und auch Stereoanlagen verkauft. Die das nicht mehr kennen, können sich das vorstellen wie ein Saturn oder ein Mediamarkt, nur in kleiner. Was habe ich gemacht? Wenn jemand zu mir kam und der wollte eine Stereoanlage kaufen, haben die meistens gesagt, ja, wir haben so das und das Budget. Jetzt der Quelle auf der Zeit war jetzt auch nicht unbedingt so das High-End-Geschäft, wo da die Leute mit riesen Budgets kamen. Und ich habe denen dann gezeigt und auch vorgespielt, wie die klingen, und ich hätte jetzt natürlich auch hingehen können, und das wäre wahrscheinlich netter gewesen, dann mit denen anzufangen, die direkt in dem Budgetrahmen des jeweiligen Kunden gewesen wären, sondern das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich bin zu einer Stereoanlage hingegangen, wo ich wusste, die klingt sehr gut, die ein gutes Stück über dem Rahmen war, was die ausgeben wollten, aber jetzt auch nicht so abstrus, dass man sagt, das ist eine ganz andere Klasse, und habe erstmal denen dort diese Stereoanlage gezeigt, habe denen gesagt, ich zeige ihnen mal die, ich weiß, die ist über ihrem Budget, aber einfach nur, dass sie mal einen Vergleich haben, und habe ihnen dann die Stereoanlagen vorgeführt, die in dem Budget drin gewesen wären, und die haben natürlich deutlich schlechter geklungen, und was soll ich sagen, die Quote, in denen diese Menschen dann nachher die teurere Stereoanlage gekauft haben, war relativ hoch. Und ich habe da noch nicht mal was davon gehabt. Ich habe damals keine Provision bekommen wie meine festangestellten Kollegen, sondern habe schlicht und einfach nur meinen Stundenlohn erhalten. Aber das hat mir relativ früh gezeigt, dass dieses Anchoring sehr mächtig ist. Und es ist noch viel mächtiger, wenn es wirklich um quantifizierbare Informationen geht. Wie, und das ist etwas, das kann man auch für sich selbst nutzen. Nicht nur jetzt in nach außen hin, da gibt es ganz viele Sachen. Also wenn ich das einem gegenüber machen will, zum Beispiel ich gehe in eine Gehaltsverhandlung und gehe erstmal mit einer Zahl rein und ich muss noch nicht mal sagen, ich fordere die, aber zu sagen, ja, ich habe mich mal umgesehen, Menschen in meiner Position verdienen bis zu so und so viel, 1000 Euro im Jahr und wir sollten mal übers Gehalt reden. Und dann kann ich mit einer niedrigeren Zahl kommen, ja, das ist ja gar nicht notwendig, aber das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann dieses obere Angebot realistisch bekomme, ist viel größer, wenn ich vorher diese höhere Zahl in den Raum gestellt habe. Weil ansonsten wird mein Gegenüber sagen, ja, das ist aber sehr viel, da müssen wir mal gucken und überhaupt, und wie kommen Sie denn auf solche Vorstellungen? Wenn ich vorher den Anker gesetzt habe, dann vergleicht er das mit dem Anker unterbewusst und wird sagen, ja, da komme ich ja vielleicht ganz gut weg, gut, dass der nicht diese Zahl gefordert hat. Das kann aber auch sozusagen mit zeitlichen Erwartungen gehen, wenn man sagt, okay, wenn man weiß, ich brauche für irgendeine Aufgabe etwas länger, ich sage, naja, das kann bis zu so und so viele Stunden länger dauern, aber wir werden es wohl in so vielen Stunden schaffen, hat das eine andere Wirkung, wenn ich einfach nur meine Zahl als erste Zahl in den Raum werfe. Und wie gesagt, das geht eben nicht nur mit quantitativen, das geht auch mit qualitativem. Wir haben gerade die Stereoanlage gehabt, das ist ja maximal nicht messbar, das ist ja ein sehr starker persönlicher Eindruck, aber ich kann es zum Beispiel auch sagen, wenn es darum geht, wie soll denn irgendetwas laufen, wie soll etwas aussehen, dann kann ich erstmal sagen, ja, ideal wäre es, wenn so und so und so so laufen würde, aber wir können das ja mal so versuchen. Das ist erstmal, wie ich es gegenüber anderen einsetzen kann. Ich kann es aber auch gegenüber mir selbst anwenden. Ich kann auch mich selbst ankern. Ich kann auch, bevor ich in eine Situation komme, wo zum Beispiel die Gefahr besteht, dass ich einen Anker gesetzt bekomme, kann ich mir erstmal diesen Anker selbst setzen. Ich kann mich zum Beispiel, also so ein typisches Beispiel, wo das stattfindet, ist, wenn ich irgendwo hingehe und zum Beispiel sage, ich möchte eine Immobilie kaufen, weil ich irgendwo möchte jetzt irgendwo in ein Eigenheim ziehen und man kommt dann zu so einem Makler, dann berechnet der einem erstmal ja, was man sich denn so leisten kann mit seinem Gehalt. Und da kommt immer eine sehr hohe Nummer raus, eine sehr hohe Zahl raus, die erheblich höher ist als das, was man denkt. Und das kommt nicht von ungefähr, weil wenn man sich so etwas Teures kauft, dann verschuldet man sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und hat hohe Ratenzahlungen, die man zu leisten hat. Und das merken die Leute auch, aber diese Zahl ist erstmal im Raum und wenn ich jetzt, und die ist wahrscheinlich 2-3 Mal so hoch wie das, was ich eigentlich gedacht hätte, aber meistens hat man ja gar keine solche Zahl. Wenn man also, bevor man zum Beispiel zu so jemand hingeht, erstmal selbst rechnet, was wäre denn eigentlich eine Summe, die ich mir wirklich leisten kann und was würde das für mich bedeuten, dann ankere ich mich selbst, weil ich bereits mir diesen Zahlenanker gesetzt habe und wenn der dann mit einer abstrus hohen Zahl kommt, dann weiß ich, okay, das ist nicht die wirkliche Baseline, sondern die Baseline ist eine andere. Und damit ist das eben auch ein idealer Abwehrmechanismus gegen externes Anchoring. Der nächste Bias, über den ich mit dir reden will, ist der sogenannte In-Group Favoritism. Das heißt also, dass wir Menschen, die irgendwie in einer sozialen Gruppe mit uns sind, immer bevorzugen, denen mehr Glauben, denen mehr Vertrauensvorschuss geben. Das ist ein Denkfehler, der evolutionär total viel Sinn macht, weil wir haben es ja hier im Podcast schon häufiger besprochen, wir Menschen sind ein soziales Wesen. Das Überleben als Mensch war eigentlich nur möglich, wenn ich das in einer sozialen Gruppe getan habe. Und das Verstoßen aus einer sozialen Gruppe hat in langen Zeiten der Menschheitsgeschichte einem Todesurteil geglichen, die sogenannte Verbannung. Und deswegen konnte ich auch, wenn ein Mensch zur gleichen Gruppe wie ich gehört habe, ein sehr hohes Vertrauen voraussetzen, weil ich wusste, es gibt hier ein sehr mächtige soziale Kontrollfaktoren, dass dieser Mensch mir nichts Übles will. Dieser Denkfehler funktioniert aber immer noch und deswegen denke ich, dass der Mensch, der zufälligerweise im gleichen Sportverein ist wie ich oder dessen Kinder in den gleichen Kindergarten gehen oder wo ich sonst irgendeine noch so abstruse Verbindung habe, vertrauensvoller ist, dass man dem bessere Dinge zuschreibt. Und das ist etwas, das kann man wiederum sowohl abwehren als auch nutzen. Also, wie wehre ich es ab? Einfach, wie ganz viele diese Biases, dass ich nochmal in die innere Retrospektive gehe. Wenn ich jetzt hier jemand habe und den kenne ich eigentlich kaum und auf einmal denke ich, ach ja, dem kann ich ja vertrauen, vielleicht nochmal nachdenken, was habe ich denn für Gründe, dass ich dem besonders vertrauen kann? Was lässt mich denn so vertrauenswürdig sein? Und dann mag es harte Gründe geben, aber ich könnte vielleicht auch dann zum Schluss kommen, naja, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über den und eigentlich sollte ich da vielleicht einen Tick vorsichtiger sein. Und das heißt ja nicht ablehnt, weil ich weiß ja nicht, ob der vertrauenswürdig ist oder nicht, aber dass ich eben eine gewisse Vorsicht beibehalte, wenn ich eben keine validen Gründe habe. Ich kann es aber eben auch umgekehrt für mich selbst nutzen. Ich kann bei Menschen, mit denen ich etwas tue, mit denen ich irgendwie in einen Kontakt komme, Gemeinsamkeiten vorheben. Das kann man durch netten Smalltalk tun. Das kann man auch sehr strategisch tun. Ich habe kürzlich einen sehr interessanten Beitrag, Kurzvortrag von jemand gehört, der so ein bisschen so aus der Sales-Ecke kommt. Und der hat gemeint, ja, wenn er irgendwelche Gespräche hat mit Leuten, die er noch nicht kennt, dann, ich würde jetzt sagen, stalkt er die online so ein bisschen, was die so auf Social Media posten, was die so zuletzt gepostet haben, was für Vorlieben die haben. Und dann passt er seinen Bildschirmhintergrund in der Videokonferenz entsprechend an. Das heißt, wenn er zum Beispiel sieht, da war jemand gerade im Urlaub in Kalifornien, dann macht er sich ein Hintergrundbild von der Golden Gate Bridge zum Beispiel rein. Und dann hat er nicht nur sofort einen Gesprächsconnect, sondern er nutzt diesen Denkfehler, dass der Mensch denkt, oh, der war auch schon in Kalifornien, was ja eine totale Nichtigkeit ist, aber unser evolutionäres Gehirn sagt, oh, ich habe hier eine Gemeinsamkeit entdeckt, das ist ein Zeichen, dass ich diesem Menschen vertrauen kann. Oder wenn jemand eben dann irgendein Hobby hat, dass man dort irgendwas in den Familien bringt. Und man muss es ja nicht so weit treiben, und ich finde das so an der moralischen Grenze, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber man muss es ja nicht so weit treiben, dass ich das fabriziere, aber wenn ich Gespräche habe, sich bewusst zu sein und das vielleicht auch herauszufinden, habe ich denn mit diesem Menschen irgendwelche Gemeinsamkeiten? Haben wir zum Beispiel gemeinsame Bekannte? Das ist ja über Social Media heute inzwischen auch einfach herauszufinden. Haben wir gemeinsame Hobbys oder Interessen oder sonst irgendwas? Und das dann ein bisschen hervorzuheben, finde ich dann vollkommen in Ordnung. Der nächste Denkfehler, über den ich mit dir reden will, ist einer, der spielt genauso auch wie der übernächste in diesem Thema persönliche Produktentwicklung, über die wir in der letzten Folge geredet haben, eine große Rolle. Und zwar, das ist der Denkfehler des Fails Consensus, des falschen Konsens. Was beschreibt es? Das beschreibt es, dass wenn ich nur wenig Informationen habe, ich von wenigen Leuten eine bestimmte Meinung gehört habe, ich daraus schließe, dass das die übergreifende Meinung ist, sodass das ja jeder denkt, insbesondere wenn ich das selbst denke. Und das kann eben sehr, sehr verräterisch sein, einem selbst gegenüber, dass man denkt, okay, das und das könnte die richtige Lösung sein oder das macht man nicht. Und dann fragt man ein oder zwei Leute so im eigenen Umfeld und die bestätigen die das vielleicht, weil die genauso geprägt sind. Also zum Beispiel, naja, also wir können sowas nicht. Also ich habe ja ich komme aus einem familiären Hintergrund da, wir sind keine Sportler. Das war was, was nicht existent war. Und das hat mich persönlich ganz lange davon abgehalten, zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt aber trotzdem Sport, weil ich bin halt kein Sportler, weil das habe ich so beigebracht bekommen. Oder man macht bestimmte Dinge nicht, oder man kann bestimmte Dinge nicht tun. Es gibt ja den alten Spruch, dass man sagt, dass das, was die meisten Leute davon, oder dass die Leute, die die Welt verändern, häufig die sind, die gar nicht wissen, dass sie die Welt nicht verändern können. Also das spielt da mit rein. Und das gibt es eben auch ganz häufig in dieser Produktentwicklung, und das kann man dann eben auf die persönlichen Ziele übertragen, dass man denkt oder es so ein lokales Wissen in Anführungszeichen gibt, dass bestimmte Dinge der richtige Weg sind oder das Beste sind oder dass alle der Meinung sind, das zu tun, und das übernimmt man dann einfach, ohne es wirklich zu hinterfragen. Und das kann ich ganz einfach aushebeln. Wieder, ich gehe dann so ein bisschen in die Überprüfung. Ich sage ja, okay, ich verstehe, das ist die herrschende Meinung, aber lasst uns da mal ein bisschen dagegen treten. Man kann das ja auch so ein bisschen als so ein intellektuelles Spiel zu machen, ganz ohne Bösartigkeit, nicht ihr erzählt uns hier alles, sondern einfach sagen, ja, okay, ich verstehe das, das ist die vorherrschende Meinung, aber lass uns das mal überprüfen und dann so ein bisschen den Advocatus Diabolo auspacken und sagen, was gibt's denn für gute Argumente dagegen, dass das so ist? Welche finden wir denn da? Und da kann eben sein, dass im Endeffekt das bestätigt wird, und das ist ja auch in Ordnung so, das wird auch sicherlich häufiger mal der Fall sein, aber es kann eben auch sein, dass wir dann feststellen, oder gibt es gute Argumente dagegen? Und dann kann ich mal vielleicht breiter fragen, nicht nur in meinem allerlokalsten Bereich, und sagen, was ist denn da ansonsten die Meinung dazu? Und das ist das gleiche Mittel, das wir auch einsetzen für den nächsten Denkfehler, über den ich mit dir reden will. Nämlich ist einer der bekannteren, den sogenannten Confirmation Bias. Der Confirmation Bias besagt, dass wenn ich eine Meinung habe, ich Argumente, die ich höre, die meine Meinung bestätigen, erheblich höher bewerte als Argumente, die meine aktuelle Meinung widerlegen. Deswegen ist es so schwierig, Menschen in Diskussionen zu überzeugen. Und wie gesagt, das ist ein ganz gefährlicher Bias, weil er eben dazu führen kann, dass man trotz besseren Wissens an Meinungen festhält, die schädlich sind. Und das kann ich eben auch durch ein bewusstes Gedankenexperiment aushebeln, das ganz ähnlich ist wie beim False Consensus. Ich sage einfach, okay, ich versuche jetzt meine Meinung zu widerlegen. Ich suche jetzt die ganz bewusst, und dann mache ich es mir zu eigen. Und das ja dann wieder mein eigenes ist, hebele ich damit den Confirmation Bias aus. Ich mache mir jetzt zu eigen, ich möchte die besten Argumente finden gegen meine Überzeugung, gegen meine Meinung. Und das macht auch total Spaß, von daher ist das durchaus gut, das mal zu machen. Und das hat in jedem Fall einen positiven Ausgang. Positiver Ausgang Nummer 1, ich stelle fest, dass das, was ich da so für richtig halte, eigentlich vielleicht gar nicht so richtig ist, dass ich das stärker hinterfragen sollte, und gebe eben in diesem Prozess den Gegenargumenten das notwendige Gewicht. Oder ich kann in diesem Spiel bestätigen, dass meine bisherige Überzeugung die richtige ist, und habe dann gleichzeitig dabei mir die ganzen Argumente, die jemand, der vielleicht gegen diese Meinung ist, haben könnte, aufbereitet und habe sie nutzbar für mich, wenn ich zum Beispiel irgendwo in Diskussion kommen muss. Der nächste Bias, über den ich mit dir reden will, ist auch einer der bekannteren, der sogenannten Survivorship Bias, der Überlebens Bias. Was ist der Survivorship Bias? Der besagt, und das ist eigentlich ganz logisch, dass im Endeffekt immer die Überlebenden die Geschichte erzählen. Das heißt, wenn ich Dinge in der Vergangenheit betrachte, kriege ich immer die Geschichten erzählt von den Menschen, die es geschafft haben. Besonders häufig sieht man das so im Startup-Universum. Da hört man die tollen Geschichten von den Gründern, die das Milliardenunternehmen, das Unicorn aufgebaut haben und bei denen alles super und glücklich ist und die haben natürlich alles richtig gemacht und Glück hat keine Rolle gespielt. Und was man aber nicht hört, sind die ganzen Geschichten von den vielen, vielen hundert Startups, die zur gleichen Zeit gestartet haben, die aber früher oder später auf der Reise unter die Räder gekommen sind. Und das führt dazu, dass ich bestimmte Dinge überschätze, dass ich Risiken unterschätze und dass ich auch meine Erfolgsaussichten, wenn ich etwas tun will, überschätze. Wie verhindere ich, dass ich dort hineintappe? Und da haben wir auch darüber gesprochen, als wir in der letzten Folge über die Produktentwicklung für das eigene Leben gesprochen haben, nämlich, dass wenn man etwas vorhat, man auf der einen Seite absolut mit Menschen sprechen sollten, die das geschafft haben, was man erreichen will. Aber wenn wir nur das tun würden, wären wir voll im Survivorship-Bias. Wir sollten auch mit Menschen reden, die das, was wir erreichen wollen, versucht haben, aber es entweder nicht geschafft haben oder unterwegs aufgegeben haben. Auch eine ganz einfache Maßnahme, die man sich häufig spart und die dann dazu führt, dass man mit ungenauen Informationen schlechte Entscheidungen trifft. Der nächste Bias ist wieder etwas, den man sehr gut für sich selbst nutzen kann, den man nicht unbedingt verhindern muss, sondern den man für sich selbst nutzen kann. Und das ist der sogenannte IKEA-Effekt. Was besagt der IKEA-Effekt? Der IKEA-Effekt sagt, dass man bei Dingen, an denen man selbst mitgewirkt hat, dass man die für erheblich wertvoller erachtet als Dinge, die einfach da waren oder die einem einfach hingestellt wurden. Daher auch der IKEA-Effekt. Ein IKEA-Möbel muss ich selbst aufbauen, das musste ich da selbst reinmachen. Vielleicht manchmal muss ich auch sozusagen, habe ich dort nur den Rohling und bemal noch selbst. Und das kann ich ganz bewusst nutzen, dass ich sage, ich möchte bestimmte Dinge, die ich habe, auch wertschätzen. Ich möchte vielleicht auch irgendwie dort vermeiden, dass ich es dann nicht wirklich nutze. Also stellen wir uns vor, ich habe irgendwie was, habe irgendein Gerät, das ich nutzen will, oder ein Parcours, den ich haben will, um Sport zu machen, als Beispiel. Und jetzt kann ich mir den einfach hinstellen lassen oder einfach einer, der da ist und den benutzen. Und dann ist das, ist okay. Und wenn ich ihn nicht benutze, ist ja nicht schlimm. Wenn ich ihn aber selbst gemacht habe und ihn dann nie benutze, werde ich sagen, da habe ich mir jetzt so viel Arbeit gemacht und das ist doch so toll, jetzt sollte ich den auch benutzen. Das ist auch ein Punkt, warum man sieht das ganz häufig so in anderen Stellen, wo Hilfe geleistet wird, also zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man feststellt, wenn man nicht einfach kommt und jetzt als plakatives Beispiel und den Menschen einen Brunnen bohrt, dass das dann häufig nicht so lange hält und der dann irgendwann nicht gepflegt wird und wieder kaputt geht. Wenn man aber sagt, hier, wir helfen euch mit Know-how und Equipment, aber ihr baut den Brunnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Brunnen langfristig nutzbar bleibt, erheblich höher. Und das könnt ihr genauso mit vielen kleinen Dingen machen. Macht die Dinge, die euch wichtig sind, die ihr gerade vielleicht auch dazu nutzen wollt, um eure Ziele zu erreichen, macht die zu eurem eigenen, indem ihr dort selbst Hand anlegt, dann haben sie einen anderen Wert für euch. Der vorletzte Bias, um den es heute gehen soll, ist der Reziprozitätseffekt. Und auch über den haben wir schon mal gesprochen in der Folge Wer gibt, gewinnt. Was besagt er? Der besagt, wenn uns ein anderer Mensch etwas gibt, etwas Gutes tut, etwas schenkt, dann haben wir das Gefühl, den inneren Drang, das sozusagen wieder auszugleichen, dass wir sozusagen dann wieder quitt sind. Und auch das hat evolutionär gute Gründe, dass man ein Geben und Nehmen in einer Gesellschaft von Menschen, die alleine nicht lebensfähig sind, zu ermöglichen und zu verhindern, dass der eine nur gibt und der andere ausgenutzt wird. Und wir sehen, ganz häufig da eben auch die Methoden, wie das ausgenutzt wird. Man kriegt ja insbesondere so in der Vorweihnachtszeit dann so diese Bettelbriefe von absolut wohlmeinenden NGOs. Und da ist dann irgendwie, sind irgendwie so Adressaufkleber drauf oder ein kleines Armbändchen, das von einem Kind in irgendeinem dritten Weltland entwickelt wurde, nicht entwickelt wurde, gebastelt wurde, zumindest vorgeblich. Ob das dann immer stimmt, weiß ich auch nicht. Mit dabei was. Und das ist das Geschenk. Und dann habe ich das Gefühl, oh, ich habe jetzt hier was bekommen und dann muss ich da ja auch was spenden. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel diese Adressaufkleber nehme, wo dann ja auch das Logo von der NGO ist und ich benutze die für Briefe, dann denke ich, ja, ich kann die ja da nicht draufkleben und benutzen, wenn ich da nichts für gespendet habe, dann muss ich dafür was spenden. Und dieser Effekt, den gibt es auch ganz häufig in anderen Settings, wo eben mir erstmal was gegeben wird und ich dann eben das Gefühl habe, ich fühle mich verpflichtet, dann auch was zurückzugeben, selbst wenn ich um das, was mir da gegeben wurde, gar nicht gebeten habe und es vielleicht auch gar nicht so wirklich brauche. Auch das kann ich wieder in unterschiedliche Richtungen nutzen. Und das, wo wir bei Wer gibt, gewinnt drüber gesprochen haben, ist das natürlich auch an sich ein gesunder Effekt, weil es ist, wird durch Geben und Nehmen wird sozialer Zusammenhang erzeugt. Und deswegen ist es ein gutes Herangehen, zu sagen, ich denke nicht zu transaktional, ich gebe nur etwas, wenn ich was dafür bekomme, sondern erstmal zu sagen, zumindest in den Bereichen, wo es mir nicht wirklich wehtut, wenn jemand Hilfe von mir braucht und ich kann das ohne große Getue oder ohne großen negativen Effekt auf mich tun, dann mache ich das erstmal, weil ich gebe dadurch erstmal, ich gewinne damit Wohlwollen, ich zahle in eine Wohlwollen, in eine Reziprozitätsbank ein. Und solange dieser Gegenüber nicht zu den wenigen Menschen gehört, die ich natürlich in der Lage sein sollte zu erkennen, die das schamlos ausnutzen, dann wird das im Nachhinein nie zu meinem Nachteil sein, weil irgendwann wird dieser Mensch sich dann so dringend fühlen, oh, ich muss jetzt aber auch mal was zurückgeben. Und das wird dann zum eigenen Vorteil sein. Man kann das auch bewusst nutzen, im Inneren von sich selbst, um verschiedene Aspekte des eigenen Lebens zu nutzen, dass ich wirklich das ein bisschen als Geben und Nehmen begreife und sagen, okay, ich habe jetzt gerade zum Beispiel von meinem Freizeitaspekt des Lebens oder von meinem Familienaspekt des Lebens hier Zeit bekommen, weil ich jetzt mal für meinen Arbeitsaspekt ganz viel tun muss. Und wenn ich das so betrachte, dann setzt dieser Effekt automatisch in meinem Gehirn ein und ich denke, oh, jetzt muss aber mein Arbeitsaspekt dann auch mal wieder was zurückgeben. Das ist, ich denke darüber anders, als wenn ich sage, naja, Arbeit geht vor und meine anderen Aspekte, die sollen sich alle mal nicht so haben. Das ist dieses berühmte Schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin, Geschichte, die sollen sich mal nicht so haben. Das ist die Priorität und so ist es. Sondern wenn ich eben anders denke, dann setzt dieser Effekt wieder ein, dass ich innerlich denke, okay, ich habe mir jetzt hier quasi was geliehen, ich habe hier was bekommen. Mein Arbeitsaspekt muss das dann irgendwann auch wieder zurückgeben an meinen Familienbereich oder meinen Privatlebenbereich. Und ich kann mich eben auch dagegen wehren und auch hier wieder ist das Bewusstmachen das richtige Mittel. Ich habe hier was bekommen, setzt mich das wirklich sozusagen in eine Schuld und wenn ich das mir bewusst mache und rationalisiere, kann ich einen ganz großen Teil dieses Effektes auch wieder ausgleichen. Der letzte Bias, um den es heute hier gehen soll, ist die sogenannte Law of Triviality, das Trivialitätsgesetz. Das nennt man auch gerne das Bike Shed Problem oder das Fahrradunterstandproblem. Was beschreibt das? Das beschreibt, dass wir Menschen dazu tendieren, dass wir bei Dingen, die einfach sind, die trivial sind, viel eher darauf springen, dort Zeit rein zu investieren. Warum? Da kann jeder was dazu sagen. Da ist die Gefahr nicht so groß, dass man irgendwie was Falsches sagt und sich nachher irgendwie einer peinlichen Situation, die ja unser evolutionäres Gehirn auch dringend versucht zu vermeiden, weil ist wieder sozial schwierig und damit existenzbedrohend. Und wir fühlen uns gut, weil wir machen was. Und das ist ja eine gute Aufgabe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen trivial ist, aber wir machen was Sinnvolles. Und damit vermeiden wir es, Zeit darauf aufzuwenden, die schwierigen Probleme zu lösen. Das kann verschiedene Auswirkungen haben. Das kann einmal sein, dass man zum Beispiel in einem Gremium eine Frage zu einem hochkomplexen Thema mit ganz wenig Diskussion wegbekommt, weil da können eigentlich nur ein oder zwei Leute was zu sagen und wenn die sich einig sind, dann wird es durchgewunken. Aber eben die kleinen Fragen, wie zum Beispiel in welcher Farbe streichen wir eigentlich unseren Fahrradunterstand an, zu ewigen Diskussionen führen kann. Das ist in diesem Moment noch nur ein Ärgernis, weil es verschwendete Zeit ist. Schwierig wird es aber, wenn es dazu führt, und ich kann das sehr gut aus meiner Selbstorganisation heraus sagen, dass man dazu wirklich tendiert, dass es dann dazu führt, oh, ich mache, weil es sich nett anfühlt, immer nur die einfachen, belanglosen Sachen, da weiß ich, was ich tun muss, da kann ich nachher sagen, ich habe so viel geschafft, aber die schwierigen und damit häufig auch wirkungsvollen Dinge bleiben liegen. Und wie kann ich damit umgehen? Ich kann damit umgehen, indem ich ganz hart nach dem Wert schaue. Und da haben wir jetzt ja auch in den vergangenen Folgen häufiger mal darüber geredet, nach dem Wert schauen, den eine Aufgabe wirklich für mich schafft. Und danach entscheiden, was tue ich und nicht, ach, was fühlt sich jetzt gerade mal gut an oder wo weiß ich gerade, was ich tun kann. Damit kann ich schon mal loslegen. Das ist auch im beruflichen Jahr. Damit können wir schon mal starten. Wir machen's. Gefragt, ob das eigentlich gerade das Wichtigste ist, was wir tun sollten, tut dann eigentlich niemand. Jetzt würde mich interessieren, mit welchen der Biases, der Denkfehler, die Kahneman und seine Nachfolger erforscht haben, hattest du schon zu tun? Gibt es welche, die du, wo du gute Wege gefunden hast, die zu vermeiden oder vielleicht sogar die zu nutzen für dich selbst, um als Trick, um dich selbst auszutricksen, zum deinem eigenen Vorteil? Das würde mich interessieren, komm auf mich zu, ich würde gerne davon hören. Ansonsten hoffe ich, dass dieser kleine Ausflug in das Reich der Cognitive Biases hilfreich war. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und da möchten wir uns mal ein Pattern anschauen, das so ein bisschen aus dem Liberating Structure kommt, nämlich die Ökosystemanalyse, wo stehe ich eigentlich gerade mit den Themen, wo ich bin. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.